Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes Wort aus dem Römerbrief im 12. Kapitel. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, bei einer bekannten Familie stand im Flur so auf dem Tisch eine Karte oder so ein Aufsteller mit der Aufschrift: Der Vorteil vom Familienleben ist, du bist nie allein. Der Vorteil vom Familienleben ist, du bist nie allein. Und dann konnte man das Ganze rumdrehen und da stand das Gleiche nochmal. Allerdings ein kleines bisschen anders. Der Nachteil vom Familienleben ist, du bist nie allein. Und wahrscheinlich konnte man das dann je nach Stimmung so rum oder so rumdrehen. Es ist ein großer Vorteil, nie allein zu sein. Oder andersrum gesagt, allein zu sein, das kann eine Not werden. Das fällt uns schwer. Aber wenn Gott uns dann Gemeinschaft schenkt, dann kann es genauso schwer werden. Schon Adam nach der Schöpfung, als er den Tieren den Namen geben musste, jedem Tier, da musste er traurig feststellen, es gab viele verschiedene Tiere, die Gott geschaffen hatte, aber niemand passte zu ihm. Niemand war da, mit dem er auf Augenhöhe sozusagen reden konnte. Niemand, der ihm Gesellschaft leisten konnte. Und dieses Problem der Einsamkeit löste dann Gott, indem er auf den ersten Menschen einen tiefen Schlaf fallen ließ und aus der Rippe des Adam noch einen Menschen baute, eine Männin, die Eva. Adam hat sich riesig gefreut. Doch so sehr wir uns nach Gemeinschaft sehnen, so schwierig ist es dann auch, die Gemeinschaft zu leben. Nur wenn ich allein bin, kann ich tun und lassen, was ich möchte. Sobald ich in Gemeinschaft lebe, dann muss ich mich einordnen, vielleicht sogar unterordnen. Da geht es darum, meinen Platz zu finden. Wo bist du in Gemeinschaft? Die Ehe ist sicherlich die engste Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Und dann, wenn noch Kinder dazukommen, wird aus der Ehe eine Familie. Da sitzen dann noch mehr um den Tisch herum, zumindest eine Zeit lang, bis sie wieder ausfliegen. Aber wir sind ja noch an ganz anderer Stelle in Gemeinschaft. Es gibt zwar jetzt diese Brötchen, die man sich alleine aufbacken kann zu Hause, aber das heißt ja nicht, dass wir alleine unsere Brötchen backen können. Wenn wir nämlich anfangen müssten, erst das Getreide anzubauen und zu ernten und zu mahlen, da wären wir damit wohl schon genügend beschäftigt und könnten nicht mehr daran denken, ein Haus zu bauen und was sonst noch alles nötig ist. Ihr merkt schon, wir brauchen die Gemeinschaft der anderen Menschen, die ja für uns arbeiten und wir für sie. Wir sind jeder für sich ein kleines Rädchen in dem großen Getriebe der Wirtschaft. Und da müssen wir zusammenarbeiten. Da brauchen wir die Gemeinschaft und müssen da auch wieder unseren Platz in dieser Gemeinschaft finden. Die Bibel erinnert uns nun auch noch an eine besondere Art von Gemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft der Christen, der Kirche, der Kirchgemeinde. Auch diese Gemeinschaft brauchen wir, um im Glauben leben zu können. Ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen wird unser Glaube sehr bald abkühlen. Unsere Liebe zu Gott, das wäre wie wenn man aus einem Lagerfeuer ein Scheit herausnimmt, das gerade noch gebrannt hat. Es würde aufhören zu lodern, zu brennen und auch aufhören zu glimmen. Und in dieser Gemeinschaft der Gläubigen in der Gemeinde, wie wir es bekannt haben im Glaubensbekenntnis, die der Heilige Geist zusammenführt, da führt nun Gott auch eine kunterbunte Schar zusammen. Von Alten und Jungen, wie wir gerade gesehen haben, von Reichen und Armen, von Gebildeten und solchen, die nicht so gern zur Schule gegangen sind. Wir sind ganz unterschiedlich, haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Herkunft. Und wenn so unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dann gibt es Spannungen. Da gibt es Schwierigkeiten. Und daher schreibt der Apostel Paulus in diesem 12. Kapitel im Römerbrief fast ein ganzes Kapitel davon, wie man zusammenleben kann in der Gemeinschaft, eben auch in der Gemeinschaft als Christen in der Gemeinde. Da geht nicht alles glatt, wenn Menschen aufeinander treffen. Und je öfter man sich trifft, desto schwieriger kann es werden. Wir in den Diaspora-Verhältnissen sehen uns nur ganz selten und wohnen weit voneinander entfernt. Da sind die Spannungen nicht so schnell da, doch selbst da kann sich's zeigen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, schreibt der Apostel Paulus, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Merkt ihr, welches Problem angesprochen ist? Man kann es wohl mit einem Wort zusammenfassen. Hochmut, Stolz oder Arroganz. Da kommen Menschen zueinander und sofort geht das Gerangel los. Man schätzt sich ab, man probiert aus, welche Stellung man in der Gemeinschaft findet. Kann ich den Ton angeben oder halte ich mich lieber zurück, weil da andere da sind, die sagen, wo es lang geht. Und wenn dann Entscheidungen anstehen, naja, normal kommt es nicht zu einem demokratischen Entscheidungsprozess, sondern da wird erstmal ein bisschen gestritten und irgendjemand setzt sich durch. Wenn es unterschiedliche Menschen zusammenkommen, da gibt es Spannungen. Das ist ganz natürlich. Und keiner will sich eigentlich einordnen oder unterordnen. Und deshalb diese Ermahnung. Der Apostel Paulus ermahnt ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern er sagt es ausdrücklich, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Wann immer er ermahnt, da weiß er schon, mit dem drohenden Zeigefinger, da wird sich nicht viel ändern. Er weist immerhin auf die Gnade, die uns gegeben ist, nämlich dass Gott zu uns gekommen ist. Nur aus dieser Gnade heraus sind wir überhaupt in der Lage, zusammenzukommen, zusammenzustehen, als Gemeinde zu leben. Er ermahnt, dass jeder maßvoll von sich halte. Das ist die Lösung dazu, von dem Problem, wenn Leute zu stolz, zu überheblich, zu hochmütig rüberkommen, zu arrogant, dass jeder überlegt, das richtige Maß zu finden. Was ist meine Stellung, gerade eben auch im Vergleich zu den anderen? Vielleicht haben Sie deshalb im Militär diese Schulterstücke erfunden, wo die Rangordnung gleich festgelegt ist, wo man gleich weiß, mit wem man es zu tun hat und ob man drüber oder drunter steht. Aber in der Familie, naja, da gibt es keine Schulterstücken und in der Gemeinde auch nicht. Und da kommt es darauf an, dass jeder dass keiner zu viel von sich halte, sondern so viel, wie es sich zu halten gebührt, nämlich nach dem Maß des Glaubens. Und da merken wir bei dieser Ermahnung, dass der Apostel Paulus gleich wieder zurückgreift auf das Herz unseres christlichen Lebens, auf unsere Beziehung zu Gott. Das richtige Maß, welche Stellung ich in der Familie, in der Gemeinde, im Berufsleben habe, kommt von dem Glauben her. Nämlich, dass ich weiß, ich bin Sünder. Ich kann vor Gott sowieso nicht bestehen und alles, was ich habe, hat mir Gott geschenkt. Meine Begabung, meine Ideen, auch das Geld, was ich zur Verfügung habe. Wenn ich weiß, dass ich alles Gott verdanke und dass ich ohne seine Vergebung gar nichts bin und nicht vor Gott stehen kann, das sind die Verhältnisse schon erstmal geklärt. Und da fällt viel weg von dem, was an Hochmut und Überheblichkeit sonst das Miteinander zerstören kann. Um gemeinsam leben zu können, ist es also wichtig, dass jeder im richtigen Maß, im Maß des Glaubens, nicht mehr von sich hält, als sich zu halten gebührt. Und dann erklärt der Apostel Paulus uns weiter. Diese Geheimnisse des Zusammenlebens in der christlichen Familie, in der christlichen Gemeinde, nämlich indem er hinweist auf das, was die Kinder gerade gehört haben, anhand von dem Puzzle, wo sie aus den einzelnen Körperteilen ein Männlein zusammengebaut haben. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Betrachte doch die Gemeinschaft, in die dich Gott gestellt hat, als einen Körper. Stellt euch die linken Hände vor, die immer rechte Hände sein wollen und immer zuerst zupacken wollen. Stellt euch die Leber vor in unserem Körper, die gern Herz sein möchte und das Blut durch die Adern pumpen will. Das wird nicht gelingen, das geht schief, das gibt ein mächtiges Durcheinander. Und so sind eben wir auch in der Familie oder in der Gemeinde Glieder an einem Körper. Und da gibt es ganz verschiedene Körper. Da ist die ganz verschiedene Gliedmaßen. Da ist eben die rechte Hand notwendig und die linke Hand. Da ist das Herz genauso notwendig wie die Leber. Jedes Organ hat seine Aufgabe und kann seine Aufgabe am besten erfüllen. Wichtig ist eben, dass jeder seinen Platz erkennt. In diesem Körper und seinen Platz ausfüllt. In der Familie hat nicht jeder die Aufgabe, Geld zu verdienen. Da gibt es die Kinder, die erstmal andere Aufgaben haben, die erstmal lernen müssen, in die Schule gehen müssen. Und in der Gemeinde hat auch nicht jeder die gleiche Begabung. Der eine kann Traurige trösten und Kranke pflegen, kann zuhören, wenn andere von ihrem Leid und von ihrer Not reden. Und nicht jeder hat die Begabung, weitreichende Entscheidungen zu fällen und Probleme zu erkennen, die entstehen und auch die Lösungen auszudenken. Es gibt also verschiedene Begabungen, so wie es in einem Körper verschiedene Organe gibt. Und erst wenn die zusammenspielen, dann kann der Körper funktionieren. Dann kann unser Körper sogar den 100-Meter-Lauf gewinnen. Den Vergleich mit dem Körper kann man noch ein Stückchen weiterziehen. Dass unsere Hände und Füße zusammenarbeiten und nicht jeder sein eigenes Ding macht, das steuert der Kopf. Da ist ein Haupt notwendig, eine Zentrale, die alles koordiniert, die die Befehle ausgibt. In der Gemeinschaft, in die du gestellt bist, wer ist da die Zentrale? In der Firma ist es der Chef, zu Hause ist es der Papa oder die Mama, ich weiß nicht. Moment, sagt der Apostel Paulus, schaut mal hin, wer das Haupt dieses Körpers ist. So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander seid ihr Glieder. Wir haben als Christen ein ganz besonderes Geschenk, nämlich, dass wir uns nicht um den Kopf kümmern brauchen. Die Stelle, die hat Jesus eingenommen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er will die erste Stelle in der Familie haben. Und er gibt uns großen Segen dadurch, wenn wir erkennen, dass er das Haupt ist. Wie ist er zum Haupt geworden? Im Rudel Wölfe, da beißt sich der nach vorn, der stärkste und erfahrenste Wolf ist. Wie ist Jesus das Haupt der Gemeinde? Indem er sich nach vorne gebissen hat und die anderen sind nach hinten gedrängt? Nein. Indem er sich erniedrigte. Wir haben davon gehört zu Weihnachten, dass Gott aus seiner ewigen Herrlichkeit in die Armut dieser Welt gekommen ist, abgestiegen in einen Stall in Bethlehem. Und wir werden uns jetzt bald in der Passionszeit uns wieder daran erinnern, dass er sich noch viel mehr erniedrigt hat. Sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet, schließlich haben sie ihn ans Kreuz genagelt. So weit hat er sich erniedrigt, um das Haupt zu sein. So wird man der Chef in der Gemeinde. Und so sollen wir es machen. Er hat sich erniedrigt, um unsere Schuld zu tragen ans Kreuz, um uns frei zu machen, dass wir vor Gott stehen können. Er hat uns gedient. Und wer unter uns der Größte sein will, so sagt es Jesus, macht's genauso. Der sei euer aller Diener. Ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus auch war. Der Haupt in einer Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinde, das Haupt ist Jesus. Deshalb steht im Gottesdienst das Kreuz vor. Und in vielen christlichen Familien hängt das Kreuz an prominenter Stelle, über dem Eingang oder irgendwo an der Wand, wo man sehen kann, um sich immer wieder daran zu erinnern, wir sind ein Leib. Jesu Leib. Und er ist der Kopf. Er ist das Zentrum, er ist die Zentrale, er gibt die Richtung an, aber er tut's eben nicht als Herrscher, nicht als Diktator, nicht als einer, der die anderen ausputzt und sich dienen lässt, sondern er ist das Haupt, in dem er dient. Und da können wir uns schon vorstellen, was für ein Segen für die Gemeinschaft das ist, wenn wir uns einerseits alle als Gliedmaßen begreifen unter dem einen Haupt. Was wäre die Leber ohne das Herz? Und was wäre andersherum natürlich auch das Herz ohne die Leber? Das Herz ist darauf angewiesen in unserem Körper, dass es gereinigtes Blut bekommt von den Nieren und von der Leber. Und genauso ist das der rechte Fuß darauf angewiesen, dass der linke Fuß immer mal die Last übernimmt. Und so können wir auch in der Gemeinschaft leben, auch indem wir uns vor Augen führen, ich brauche die anderen ja. Ich muss mich ja nicht profilieren, ich muss ja nicht mein Fett oben schwimmen haben, ich muss ja nicht mit Arroganz und Überheblichkeit mir immer die erste Stelle erobern. Nein, ich soll schauen, wo ist mein Platz in der Gemeinschaft. Und wenn jeder das tut, nach dem Maß, das der Glauben zugemessen hat, dann kann eine Gemeinschaft zum Segen sein, eine Gemeinschaft, in der wir gern zu Hause sind, in der wir alle mitgetragen und gestützt werden unter dem einen Haupt, Jesus Christus. Ja, der Apostel Paulus erwähnt dann noch Dienste in der Gemeinde. Und das können wir gar nicht so richtig in unseren Diaspora-Verhältnissen richtig ausleben, weil wir eben, wie gesagt, so weit voneinander entfernt leben und gar nicht so sehr ein Körper sein können. Aber es kann uns ja doch eine Erinnerung sein. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steh mit jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Es gibt so viele verschiedene Dienste in der Gemeinde. Da gibt es die, die prophetische Rede haben, so sagt er, die sollen es tun, dem Glauben gemäß. Leute nämlich, die ihre Bibel kennen und die die Worte der Bibel anwenden können, auf alltägliche Situationen und sofort mit Bibelworten zeigen können, was hier Gottes Wille ist oder mit Bibelworten trösten können. Ein großer Segen, wenn solche Leute in der Gemeinde sind. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ja, es gibt auch in unserer Gemeinde zumindest ein paar Ämter. Jemand, der sich um die Finanzen kümmert. Und wäre manchmal schön, wenn wir noch mehr Leute hätten, die mitarbeiten können, um Gottesdienste zu gestalten. Aber es ist eben vor allen Dingen wichtig, dass wir uns untereinander Glieder an einem Leib sind. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erlebt habt, wie wichtig das ist. Meistens sind es ältere Leute, die viel Lebenserfahrung haben und die ohne zu verletzen, in aller Liebe, aber auch mit Weisheit sagen können, guck mal her, was dort läuft, ist nicht gut. Du tust dir selber weh, du tust dir anderen Schaden, du läufst von deinem Heiland weg. Was für ein Segen es ist, wenn Leute in Liebe und ohne zu verletzen ermahnen können. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Wenn jemand dieses Lebensgüter hat, wie es heißt, dann hat er die Möglichkeit, davon abzugeben, denen, die in Not sind, oder davon abzugeben, um die Arbeit in Gottes Reich zu bauen und zu stärken. Ja, es gibt so viele Aufgaben, so viele Ämter, so viele Möglichkeiten, so viel, wie es unterschiedliche Glieder gibt in Gottes Reich, an Gottes Körper. Gibt es Gott, dass wir es erkennen, welchen Platz er jedem von uns zugewiesen hat, welche Aufgabe wir haben. Gibt es Gott, dass wir nicht versuchen, den Dienst des anderen zu übernehmen oder die Stellung und dadurch Streit entsteht. Und wir wollen vor allem immer die Gemeinschaft leben im Segen, weil wir unter dem einen Haupt sind, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.